Mittwochabend in einer Woche, in der der Ölpreis unter 0 Dollar fiel und das Oktoberfest abgesagt wurde. Corona hat uns fest im Griff und es ist noch lange nicht vorbei.
Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben.
Eindringlich warnt die Kanzlerin die Bürger vor Leichtsinn. Zu Recht. Sind weitere Lockerungen zu gefährlich? Hilft die bundesweite Maskenpflicht?
Die Eigenverantwortung, die wird immer wichtiger werden.
Österreich geht voran und präsentiert einen genauen Plan für die weitgehende Rückkehr zur Normalität. Was können wir von den Nachbarn lernen? Fragen an den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Corona-Kurve flacht ab. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wir fragen den Pandemie-Experten Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die Journalisten Robin Alexander, Anna Planken und Wolfram Weimer.
Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier uns gefunden haben. Wir wollen eigentlich heute mit guten Nachrichten anfangen, und zwar mit Frau Planken, weil Sie nämlich zu denen gehören, die Krankheit, die Corona überstanden haben.
Ja, Corona-Besiegerin.
Corona-Besiegerin geworden. Wissen Sie, wo Sie sich infiziert haben?
Also die Infektionskette zurückgegangen muss es in Österreich gewesen sein, in einem Urlaub, den wir extra aus Südtirol weggebucht hatten. Wir wollten eigentlich nach Südtirol zum Skifahren fahren. Mhm. Sind dann ins Salzburger Land gefahren und da ist der einzig enge Kontakt gewesen, dass in der Skischule die Lehrerin ganz schnell am Anfang krank wurde und die hatte ganz engen Kontakt zu unserer Kleinsten, die ist 3. Und bei der haben wir die Infektion nicht gemerkt, bei der Großen nicht. Skiurlaub, man ist müde, man ist irgendwie schlapp abends. Aber ich, als ich zurückkam, habe gedacht, ich bin für einen Urlaub zu platt und musste mir dann diesen Test richtig erquatschen am Telefon bei dieser 116-117 Nummer. Wie gut, dass ich es gemacht habe, weil ich habe gesagt, ich gehe nicht ins ARD-Morgen-Magazin eine halbe Woche später und stecke alle an, ohne so einen Test zu haben. Und dann kam der tatsächlich 2 Tage später positiv.
Das heißt, Sie hatten aber keine harten Symptome, sonst wären Sie ja...
Doch, die kamen dann. Ah, okay. Das Tückische, finde ich, ist mit meinen Corona-Erfahrungen, dass man mit einer Schmerztablette sich wieder ganz gut fühlt. Okay. Ohne Schmerztablette Hundeelend und auch ziemlich lange. Ich kann mir vorstellen, dass viele so das am Anfang auch der Epidemie nicht so ernst genommen haben und gesagt haben, ja, ich nehme halt eine Schmerztablette, mir geht's halt nicht so gut. Dann hätte man das gut wegdrücken können. Aber ich habe immer so in mich reingefühlt und habe auch richtig lange was davon gehabt. Also Gliederschmerzen, Kopfschmerzen.
Also die kleine Tochter hat sich's also geholt. Sie haben es, wer noch in der Familie?
Alle. Die haben aber auch gesagt sofort,
also
die
Ärzte. Also drei Kinder.
Drei kleine Kinder zwischen 3 und 9 Jahren, mein Mann und ich. Und wir sind dann kaserniert auf 120 Quadratmetern gewesen. Und die haben gesagt, machen sich keine Illusionen, sie werden das alle kriegen. Wir haben es alle gehabt und haben aber jetzt natürlich so die Situation, dass vor dem alle Angst haben, das haben wir ja schon gehabt. Deshalb geht es uns jetzt sehr gut in der Lage.
Sie hatten einen Großvater, der es auch bekommen hat?
Ja, von einer ganz anderen Seite. Also unsere Familie ist, ich glaube, Durchseuchung mittlerweile 80% von ganz unterschiedlichen Stellen her. 90, 91 Jahre meine Großeltern, die sind wieder gesund. Zu Hause...
Frau Planken, ja. Es gibt jetzt ganz viele, die sagen, die Zahlen sind doch eigentlich so gut. Diejenigen, die es überstanden haben, denen geht es so schlecht nicht. Ist das nicht der Zeitpunkt, an dem wir anfangen könnten, und das ist die Diskussion dieser Tage, dann doch wieder die Maßnahmen zu lockern ein wenig oder eben nicht?
Ja, der Mensch in mir, der freiheitsliebende Mensch, ruft danach. Aber ich bin so froh, dass ich es nicht verantworten muss. Also keiner von uns möchte doch wirklich diese Entscheidung treffen und tauschen mit den Politikern, die dann nachher im Zweifel Fall und im schlechten Fall da stehen und dann wieder zurückdrehen müssen oder sagen, Schande, da waren wir zu leichtgläubig, zu locker unterwegs. Und natürlich will ich Lockerungen haben und ich sehne mich nach diesem alten Leben und ich finde mich auch noch nicht damit ab, dass wir sagen, es gab das Leben mal und es wird nie wieder so. Das möchte ich nicht, ganz tief in meinem Innern. Aber ich möchte es auch nicht verantworten wollen und bin froh, dass da sehr besonnene Politiker bei uns unterwegs sind.
Herr Alexander, Sie sind ja immer oder häufig dabei, wenn andere hinter verschlossenen Türen versuchen, ohne Öffentlichkeit zu sprechen. Es gab eben diese Sitzung bei der Kanzlerin in der letzten Woche. Es gab dann auch Ihre Aufregung darüber, dass man über diese Öffnungsdiskussionsorgien geredet hat oder wie Sie es dann genannt hat. Aber vor allem würde mich erstmal interessieren, sind die Politiker eigentlich auch hin und her gerissen? Haben Sie das Gefühl, da sind Menschen, die Angst haben vor den Schritten, die sie ergreifen müssen?
Also hin und her gerissen sind die auf jeden Fall. Und wenn Sie sich angucken, auch Frau Merkel hat ja eine Entwicklung gemacht. Frau Merkel war ja zu Beginn der Pandemie nicht bei denen, die gesagt haben, sofort alles zumachen. Im Gegenteil. Also da gab es ja die legendäre Sitzung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, wo man Tage vorher noch gesagt hat, keine Schulschließung. Und in der Sitzung war dann Söder sehr für Schulschließung. Dann kam in der Sitzung die Nachricht von diesem Auftritt von Emmanuel Macron, der von Krieg sprach. Und dann erschraken sich die deutschen Politiker und haben dann ja erst zu den Schulschließungen gefunden. Also Frau Merkel war nicht am Anfang an der Spitze der Bewegung. Mhm. Jetzt ist sie aber so weit, dass sie gerne länger mit den härteren Maßnahmen machen würde. Also sie hat da auch eine Lernkurve oder Lernschritte gemacht.
Mhm. Ist sie ängstlich eigentlich?
Ich kann nicht in ihren Kopf oder in ihren Gefühlshaushalt gucken, aber ich denke, dass sie ihre Rolle so interpretiert, dass sie, was Sie gerade sagten, nicht verantwortlich sein will,
wenn es
schief geht. Wobei das natürlich vielleicht auch das Problem der fehlgelaufenen Diskussion dieser Woche war. Mhm. Es geht ja eigentlich gar nicht um Shutdown oder Lockerung, sondern es geht, bestimmte Freiheitseinschränkungen durch andere zu ersetzen. Also wenn ich wieder raus darf, muss dafür aber eine Maske nehmen. Habe ich ja eine Freiheitsrecht gegen das andere getauscht. Mhm. Oder was die Bundesregierung am Anfang plant und dann nicht durchsetzen konnte, Handys zu nutzen. So. Also eigentlich müssten wir über Substituierung von Maßnahmen reden und nicht wegfallen lassen. Und da ist, glaube ich, in der Debatte was entglitten. Und das hat Merkel gemerkt und wollte es Montag wieder einsammeln, hat aber nicht ganz geklappt.
Tatsächlich werden wir über die einzelnen Schritte reden. Bevor wir das tun, Herr Weimer, man redet über Lockerungen auch deshalb, weil die wirtschaftliche Situation natürlich mit jedem Tag, in dem dieses Land so geschlossen ist, schwieriger wird. Sie reden von einer Kernschmelze, die der Wirtschaft droht. Können Sie beschreiben, was Sie damit meinen?
Die Berechnungen gehen irgendwo zwischen 30 und 50 Milliarden Euro Schaden pro Tag, der jetzt weiter ein Shutdown verfolgt wird. Die sind aber auf so schwankendem Boden, dass man die eigentlich nicht ernst beziffern kann. Aber was man weiß, ist, dass mit jedem Tag eines Shutdowns einer kompletten Volkswirtschaft, ja einer Kette von Volkswirtschaften, der Schaden immens wird, vielleicht sogar irreparabel. Wir haben heute die Nachricht von der UNO bekommen, dass wenn die Shutdowns über 2 Monate weitergehen, wir in Afrika größte Hungersnoten, Hungersnöte erleben werden, wahrscheinlich mit Hunderttausenden von Toten. Das heißt, Politik muss schon auch abwägen, die Güter. Es ist eine Gratwanderung zwischen den Gefahren, in denen sie sich bewegt. Und da muss ich sagen, weil wir über Angela Merkel gesprochen haben, ich finde, die Bundesregierung hat das ganz gut gemacht.
Bislang.
Die New York Times hat ja dieser Tage geschrieben, es wäre schön, wenn wir Amerikaner alle Deutschen sein könnten und im Weißen Haus eine Frau namens Angela regieren würde. Und das bildet, glaube ich, ein bisschen auch ab, dass Deutschland in dieser ersten Phase der Krise außergewöhnlich gut durchgekommen ist. Das hängt jetzt nicht nur an der Bundesregierung, es hängt auch an unserem Gesundheitssystem, hängt an unserer Disziplin. Aber man kann jetzt sagen, diese erste Etappe, die haben wir ziemlich gut bewältigt. Und jetzt muss man natürlich den Mut haben und die Güter abwägen. Und da bin ich bei denen, die sagen, dieses auf Sicht fahren, wie die Politik das auch proklamiert, das finde ich ehrlich, das finde ich transparent. Mhm. Sie machen ja damit auch klar, dass Sie nicht genau wissen, wie es ausgeht. Aber auf Sicht fahren heißt auch fahren. Und das bedeutet, wir müssen jetzt die Volkswirtschaft wieder anfahren, weil wir sonst einen so gewaltigen Schaden anrichten, der möglicherweise größer ist als das, was wir verhindern wollen.
Na, Sie haben Anfang April gefordert, der Shutdown muss am 19. April aufhören. Das wäre genau. Ja jetzt Sonntag gewesen. Jetzt gibt es Lockerungen seit Montag. Sind das denn die, die Sie sich gewünscht haben oder helfen die uns?
Also ich freue mich natürlich, dass die Autoindustrie in dieser Woche die Produktion wieder hochfährt. Dass wir wesentliche Branchen, Industriezweige im Maschinenbau haben, wo die Leute wieder anfangen zu arbeiten. Wir schauen immer nur auf die Einzelhändler und auf die Gastronomen. Die trifft es natürlich besonders. Aber auch da, glaube ich, freut sich ja jeder. Ich bin heute durch Berlin gefahren, habe zum ersten Mal seit Wochen wieder einen offenen Blumenladen gesehen. Mhm. Opulent auf dem Trottoir ausgebreitet. Da war ein junger Mann, der hat seiner Angebeteten eine Blume geschenkt. So eine Szenerie, das war wie so ein Symbol für den Aufbruch, der jetzt möglich ist. Natürlich werden viele sagen, jede Kita ist dann ein kleines Ischgl. Und die Angst vor der zweiten Welle ist riesengroß. Mhm. Aber uns ist das Risiko allen bewusst. Und ich glaube, wenn
also nochmal, ist es Ihnen zu wenig oder zu viel, was jetzt passiert ist?
Nein, ich finde es richtig. Ich bin sehr dabei, wie die Bundesregierung das gefahren ist in Etappe 1. Und jetzt in Etappe 2 zu sagen, wir öffnen, wir sehen zu, dass die Industrie wieder anläuft, dass die Läden wieder aufmachen, dass wir in ein geordnetes Leben zurückkommen, unter Einhaltung all dieser Abstandsvorschriften und Hygienemaßnahmen. Das finde ich richtig.
Mhm. Sie haben beide, glaube ich, drei Kinder, Frau Planken, Sie haben es ja gerade gesagt. Viele haben sich erhofft, haben ersehnt, ja, dass es am Montag ein Signal gibt, wie geht es denn weiter mit der Betreuung vor allem der kleinen Kinder? Wie ist es so zu Hause? Sie sind zwei Journalisten, drei kleine Kinder, Homeschooling.
Ich sag ganz ehrlich, es ist die Pest. Also es ist einfach nicht vorstellbar, wie man Homeoffice mit Telefonkonferenz, mit Videokonferenzen, daneben die Beschulung eines Erstklässlers, einer Viertklässlerin und die Dreijährige, die unbedingt mit Acrylpink noch dazu malen will. Und es ist, die sind trotzdem, die sind lieb miteinander. Also ich habe jetzt gar nicht die schlimmsten Kinder der Welt, die ganze Wohnung auseinandernehmen, aber es ist einfach so nicht leistbar. Und ich kann verstehen, dass ganz viele Leute auf dem Zahnfleisch gehen und deshalb sich ersehnen nach guten Nachrichten, nach ein bisschen Hilfe. Es ist einfach wirklich alles am Limit. Wenn wir das geschafft haben, Corona irgendwann mal, und zurückblicken, dann können wir nur sagen, es ist fast unmenschlich gewesen, was da geleistet worden ist auf so vielen Ebenen.
Hätten Sie sich denn gewünscht, dass die Kitas, die Betreuung einfach wieder da ist, dass die Kinder wieder in die Schule gehen können?
Es ist nichts ohne Preis in dieser Pandemie. Das finde ich, also ich hätte es mir auf der einen Seite gewünscht, auf der anderen Seite weiß ich, der Preis ist, wahrscheinlich werden die Infektionszahlen wieder hochgehen, weil die Kitas nicht diese Abstände einhalten können. Und auch in den Schulen kann das so mit der Maskenpflicht, selbst wenn alle genug Seife haben, nicht funktionieren.
Und Sie haben nicht genug Seife. Herr Alexander, auch drei Kinder, auch zwei Journalisten zu Hause. Hätten Sie sich mehr gewünscht oder sind Sie auch dabei und sagen, meine Bürgerpflicht ist, ich bleibe zu Hause, ich mache Homeschooling, ich mache Homeoffice. Und
jetzt seien wir doch mal ehrlich, also ich kann doch auch von zu Hause meine Texte schreiben und ich kann auch von zu Hause telefonieren, als wenn es mir jetzt so schlecht gegangen wäre, weil ich ein paar Wochen mit meinen eigenen Kindern in der Wohnung gesessen habe. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem sind die Familien in kleinen, engen Wohnungen ohne Balkone. Das Problem sind Leute, die nicht mehr Partner haben, die vielleicht alleine sind mit ihren Kindern. Da sind doch die Probleme. Und die Probleme sind da, wo die Eltern nicht helfen können. Also ich habe zum Beispiel immer das Latein mit meinem Sohn gemacht. Das war eine Herausforderung für mich, aber ich habe es mal selber gelernt. Andere Leute können das nicht. Also da produzieren wir über einen längeren Zeitraum auch Ungerechtigkeiten. Aber dass jetzt die drei Wochen mit Kindern zu Hause die deutsche Mittelschicht zermürbt hätten, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen.
Nicht die deutsche Mittelschicht, aber es ist vielleicht. Genau, das sind die Alleinerziehenden, die arbeiten müssen und die eben nicht die Sachen mit ihren Schülern, mit ihren Kindern dann zusammen machen können. Diese Unterschiede werden jetzt gravierend sein von denen, die auch sagen, ach, es war mal schön, dass man die Zeit mit den Kindern verbringen konnte. Wie gesagt, das hat ja auch alles seinen Preis und auch den Gegenpreis, den Gewinn, dass man viel intensiver, viel näher miteinander ist. Ja. Aber es gibt ja auch Familien, wo die Nähe einfach ein ganz großes Problem darstellt. Deshalb ganz wichtig, dass jetzt auch Problemfamilien Zugang zu Kita-Betreuung, zu Schulbetreuung bekommen, weil dort die Kinder einen Schutzraum erleben können, den sie zu Hause nicht haben.
Wenn das denn
dazu
kommen
kommt
würde.
Ja noch, dass viele Angst um ihren Job haben. Wir müssen uns vergegenwärtigen, 3 bis 4 Millionen Deutsche sind in Kurzarbeit. Das ist ja nicht nur jetzt Kurzarbeit, das heißt ja auch, ich habe Angst, ob ich überhaupt wieder ein normales Arbeitsleben zurückkomme. Ja. Da, für mich, weil Sie nach der guten Nachricht fragen, für mich ist das die Zahl 12.686. Das ist heute Abend die Zahl der freien Betten auf Intensivstationen in Deutschland. Leere Betten. Hätten wir das vor 4 Wochen prognostiziert, da hätten wir eine Party gefeiert. Und da muss man auch mal sagen, in dieser Woche, wo sich die Dinge jetzt neu sortieren, die erste Etappe haben wir gewonnen. Und das ist ein schöner Erfolg.
Da Sie alle das politische Berlin so gut im Blick haben, das Wort Öffnungsdiskussionsorgien, das die Kanzlerin benutzt hat in dieser Situation, wo es um die Phase 2 geht, hat Sie das überrascht, Herr Alexander?
Ja, das hätte ich nicht gedacht, weil sie hat einen Fehler gemacht, den sie schon 2-mal gemacht hat in ihrer Karriere, wenn man so will. Das eine war, dass sie damals gesagt hat, die Euro-Rettung ist alternativlos. Und das andere war, dass sie das Buch von Thilo Sarrazin, die Islamdiskussion, abgetan hat. Das hätte sie nicht gelesen, aber es wäre nicht hilfreich. Und egal, wie, ob man das sachlich teilt, was sie meinte, dieses so als Diktum zu formulieren, da kann sich Opposition sammeln. Und das hat man auch gesehen. Vorher waren die Leute, die gegen den Shutdown argumentiert haben, sehr disparat und hatten eigentlich kein gutes Argument. Und die konnten sich richtig in der Ablehnung dieses Kanzlerinnenwortes sammeln, weil natürlich ist eine Diskussion keine Orgie. Und sie kann nicht sagen, wenn man Orgie sagt, meint man, das ist unsittlich. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das sagen wollte. Und es ist hier, da hat sie wirklich einen Fehler gemacht. Deshalb hat sie es ja auch öffentlich nicht wiederholt. Also es ist ja rausgemeldet worden aus einer internen CDU-Sitzung. Es ist aber gefallen. Aber sie hat es nicht wiederholt. Und sie weiß, glaube ich, auch, dass sie da echt einen Fehler gemacht hat.
Das war typisch Merkel, oder? Also, sie ist ja eher kühl und von den Emotionen reduziert, dass das für Sie so wirkt, wenn Leute ganz hungrig darauf sind, wieder rauszukommen, diese ganzen Emotionen, die da sich auch Bahn gebrochen haben. Ich finde, es passt sehr zu ihr, weil dieses Gefühl für die Volksstimmung, das ist nicht ihre große Stärke. Ihre große Stärke ist die Analysefähigkeit, dieses Ruhigbleiben, Sachen einfach mal auch wirken lassen. Aber diese Emotionen des Volkes, die nachzuempfinden, ist aus meiner Sicht jetzt nicht ihr großes Plus.
Ich glaube, es geht nicht um Empathie. Es geht um zwei unterschiedliche politische Philosophien. Mhm. Frau Merkel glaubt, sie berät sich mit Experten, also sie macht eine offene Meinungsbildung, aber hinter verschlossenen Türen. Und dann geht sie raus, begründet das und dann haben die Leute Vertrauen zu ihr. Und andere, wie beispielsweise Armin Laschet, denken, dass schon die Diskussion offen stattfinden sollte und dass die Leute, die auch sehen sollten, die Widerstreibenden. Also da haben zwei CDU-Politiker eigentlich ein anderes Gesellschaftsbild, ein unterschiedliches.
Natürlich war das ein politischer Fehler, ein kommunikativer Fehler.
Hat sie denn Angst vor Debatten, Herr Weimer?
Nein, hat sie eigentlich nicht. Ich glaube auch, weil Sie vorhin gefragt haben, hat sie überhaupt Angst? Nein. Ich halte Angela Merkel für eine Frau, die eine große Grundruhe hat. Und dieser Lapsus ist ihr passiert, ist ja vor allem deswegen schlimm, weil Menschen Angst um ihre Existenz haben. Bringe ich meinen Laden morgen noch durch, meine Mitarbeiter, meine Familie? Und das als Orgie abzutun, das geht natürlich gar nicht. Auf der anderen Seite muss man mal die Kategorien sehen. So ein verbaler Fehler ist halt in so einer monatelangen Krisenphase auch was absolut Randständiges. Ich finde, wenn man der Großen Koalition etwas vorwerfen will in der jetzigen Lage, dann ist es die Maskenfrage. Man kann nicht vor zwei Monaten der Bevölkerung sagen, Masken sind wirkungslos, das sind Virenschleudern, die brauchen wir auf keinen Fall. Und zwei Monate später die Maskenpflicht in allen Bundesländern einführen. Da verliert Politik Glaubwürdigkeit. Sie hätten am Anfang sagen können, Masken sind ein Instrument. Die Asiaten beweisen das seit einem Jahrzehnt. Wir haben leider noch nicht genug. Wir lassen die bitte erst den Krankenschwestern und Ärzten. Dann hätte das jeder verstanden. Aber dieses Rumgeeier und eigentlich eine Falschaussage, das war ein größerer politischer
Fehler. War es eine Falschaussage?
Nein, Frau Merkel war nicht gegen die Maskenpflicht, weil sie dachte, wir haben nicht genug. Sondern Frau Merkel hat gedacht, wenn die Leute eine Maske aufhaben, fühlen sie sich sicher und halten die Abstandsregeln nicht mehr ein. Mhm. Und das kann ja auch tatsächlich so sein.
Ist mit den Handschuhen übrigens genau das Gleiche.
So, also auch da hat sie einfach ein anderes Bild an. Sie hat eigentlich ein skeptisches Menschenbild. Das kann ja durchaus ein realistisches sein. Aber das hat sie so. Nur damit konnte sie sich nicht durchsetzen. Dass die Maskenpflicht jetzt gekommen ist, ist ja gerade nicht im Bund gekommen, sondern jedes Land hat das jetzt einzeln gemacht.
Es war sogar noch ganz anders. Letzte Woche hat man noch gesagt, wir machen eine dringende Empfehlung. Kaum war diese Sitzung am Mittwoch vorbei, ist der sächsische Ministerpräsident rausgekommen, hat gesagt, für mein Bundesland gilt es aber trotzdem mal. Dann kam der bayerische Ministerpräsident und dann haben es alle gemacht. Was sagt uns das über den Wert dieser Sitzungen?
Ja, es wird ja keiner zurückstehen. Man kann ja am Ende viel eher einen auf den Deckel kriegen, wenn man zu lax gehandelt hat und irgendwas ist. Aber es wird keiner auf den Deckel kriegen, weil er da besonders vorsichtig eine Maskenpflicht eingeführt hat in dem Moment.
Man muss Ihnen auch zugutehalten, Sie fahren im Nebel und Sie sagen das auch.
Aber wenn Sie es gemeinsam verabreden, wir machen es nicht. Und dann zwei Tage später kommt der Erste raus und dann drei Tage später der Zweite.
Gut, weil in diesen 48 Stunden in München ein Großflieger gelandet ist mit ein paar Millionen Masken aus China. Und um die haben Sie viele Tage vorher gerungen. Natürlich wirkt das komisch, natürlich wirkt das nicht stringent. Ich habe es ja gerade kritisiert, was diese lange Linie anbetrifft. Aber dass die Politik im Moment jede Woche trippelnd andere Positionen, leicht andere Positionen, das finde ich legitim. Das kann in so einer unübersichtlichen katastrophalen Lage gar nicht anders sein.
Das sind ja zwei, die da in der Union vor allem gegeneinander stehen. Herr Alexander, das ist einmal der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und der Ministerpräsident in Bayern, Markus Söder. Der eine ist immer der Abwägende, der andere ist immer derjenige, der mal Fakten schafft. Ist das eigentlich gut, wenn die sich das so widersprechen, oder ist da auch Herr Klingbeil von der SPD ein Hahnenkampf dabei?
Weil man also ja der erste nicht weiß, Reflex ist ja, dass man sagt, das sind eitle Männer und Hahnenkämpfe und die wollen alle nur Kanzler werden. Aber ich warne vor diesem ersten Reflex, weil diese Debatte einerseits Shutdown, Sicherheit, andererseits wann lockern wir wieder? Die Debatte muss geführt werden und sie muss offen geführt werden und sie muss doch innerhalb des demokratischen Spektrums geführt werden.
Ja.
Und der Fehler, der damals bei der Flüchtlingskrise war, war doch, dass alle im Parlament einer Meinung waren und ein Teil der Bevölkerung fand sich nicht wieder. Das ist hier nicht der Fall. Es ist ein bisschen drollig, dass beide politische Angebote von derselben Partei gemacht werden oder von derselben Parteienfamilie, nämlich wieder aus der Union. Aber dass sozusagen in der Politik gerungen wird zwischen Shutdown und Lockerung, wo findet man die gute Mitte, das ist im Prinzip nicht schlecht.
Wobei man zugeben muss, hier geht es ja auch um regionale Unterschiede. Natürlich hat Bayern ein völlig anderes Infektionslage als Nordrhein-Westfalen oder in den Norden Deutschlands. Es wird ja häufig auch kritisiert, warum machen die so unterschiedliche Regeln in den Bundesländern. Ja. Das kann man auch kritisieren. Aber sind wir ehrlich, vielleicht ist es auch ein Vorteil. Du kannst in Mecklenburg-Vorpommern andere Vorschriften einführen als in Oberbayern, wo so viel...
Frau Schwesig ist aber genau das falsche Beispiel. Sagt ja. heute aber in ihrer Zeitung noch, ich hätte ohne meine Krebserkrankung genauso gehandelt. Und das würde ich sagen, nein. Also das ist nämlich auch das Menschliche übrigens an solchen Ministerpräsidententreffen. Da sind so viele unterschiedliche Charaktere zusammen mit so vielen unterschiedlichen Voraussetzungen in den Bundesländern. Ich empfinde das als Gewinn, dass wir diesen Föderalismus und diese Unterschiedlichkeit haben für die Debatte. Und wir können gucken, was ist ein Best Practice. Aber leider Mecklenburg-Vorpommern, die haben die geringste Infektionsquote in Deutschland und haben die krassesten Regeln.
Wir weiten das gleich aus. Der Koalitionsausschuss im Kanzleramt geht irgendwann mal zu Ende. Dann werden wir auch besprechen, was die Ergebnisse sind. Aber bis dahin wollen wir einfach den Blick auch mal ins Ausland richten, und zwar an das Nachbarland Österreich. Dort ist alles immer ein bisschen schneller gewesen. Die Pandemie war früher da, der Lockdown war früher da und jetzt scheint das Land auch die Öffnungsschritte früher zu machen als Deutschland. Ein Licht am Ende des Tunnels nannte der Bundeskanzler Sebastian Kurz das, was er am Montag jetzt verkündet hat, nämlich ja, ein halben Schritt zurück in die Normalität in Österreich. Wir sind froh, dass er uns jetzt verbunden ist. In Wien einen guten Abend, Bundeskanzler Kurz.
Schönen guten Abend.
Herr Bundeskanzler, Sie haben vor kurzem von der Wiederauferstehung Ihres Landes nach Ostern gesprochen und es scheint jetzt soweit zu sein. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Land das Schlimmste hinter sich hat?
Wir sind zumindest in Phase 2 angekommen. Phase 1 war für uns der Lockdown, der Versuch, das Virus auszuhungern, die Infektionszahlen möglichst nach unten zu bringen. Das ist gelungen. Wir haben Neuinfektionszahlen von unter 100 pro Tag und das seit einigen Tagen konstant. Und daher konnten wir auch damit beginnen, das Land schrittweise wieder hochzufahren. Wir haben die kleinen Geschäfte geöffnet, die großen, die Dienstleistungen und vieles andere folgt dann mit 1. Mai und alles andere immer in Schritten mit 2 Wochen Abstand. Also schön behutsam, schön vorsichtig, aber doch, wir sind in der Phase des Wiederhochfahrens.
Überraschenderweise für uns jedenfalls sind Sie ja diese Woche dann eben mit den zweiten Lockerungen dann vor die Presse getreten und haben gesagt, ab Mitte Mai werden die Restaurants unter Auflagen wieder öffnen und auch die Schulen. Haben Sie denn gar keine Sorge vor Rückfällen?
Wir haben natürlich eine Sorge, das ist ja ganz klar. Wir haben vor Ostern einen Plan geschmiedet, wie wir schrittweise das Land wieder hochfahren können. Immer 2 Wochen Abstand. Schön behutsam, kleine Geschäfte, dann große Geschäfte und Dienstleistungen, dann wieder 2 Wochen Pause, dann die Restaurants mit Einschränkungen, schrittweise die Schulen. Das heißt, es ist ein wohlüberlegter Plan und wir haben uns vorgenommen, wir setzen ihn natürlich nur dann um, wenn die Zahlen das auch hergeben. Und im Moment kann ich nur sagen, sieht es gut aus. Mhm. Wir haben in den letzten Tagen rund 50 neue Infektionen pro Tag gehabt. Wir haben den stärksten Rückgang in Europa gehabt, gemeinsam mit Norwegen. Und insofern ist aus heutiger Sicht dieser Plan realistisch. Aber wir haben stets die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen, wenn es notwendig wäre. Und wir tun das natürlich nicht unbeschwert, sondern mit Abstandsregeln, mit starken Hygienevorschriften, mit dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Also die Bevölkerung in Österreich hat wirklich Großes geleistet in den letzten Wochen, war extrem diszipliniert, hat aber auch immer besser gelernt, sich an die Regeln zu halten und einfach mit dem Virus zu leben, so gut es eben möglich ist.
Also die Notbremse ziehen, das hieße dann schon, wenn die Zahlen hochgehen, dann müssen Sie die Lockerungen zurücknehmen. Welche Zahlen sind denn bei Ihnen wichtig? Bei uns hat man gesprochen von der Verdopplungszahlen der Infektionen. Jetzt spricht man von dem sogenannten R0-Wert. Das ist der Wert, wie viele Menschen infiziert einer, der infiziert ist. Was ist denn Ihr Kriterium?
Naja, nachdem es dasselbe Virus ist, sind die Kriterien bei uns in Österreich nicht andere als in Deutschland. In der ersten Akutphase war mal das Wichtigste, schaffen das unsere Intensivstationen, schafft das unser Spitalsystem. Und es ist uns Gott sei Dank in Österreich gelungen, dadurch, dass wir sehr schnell reagiert haben. Wir sind ja ein Nachbarland Italiens, wir sind ein Tourismusland. Wir hatten viele italienische Gäste in Österreich, auch in den Skigebieten. Also wir waren sehr früh betroffen, haben aber Gott sei Dank auch sehr rasch und entschlossen reagiert und konnten einmal das Schlimmste verhindern. Es kam zu keiner Überforderung unserer Intensivmedizin. Wir haben keine Situation erleben müssen wie in Italien, Frankreich oder Spanien. Mhm. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen können, wir haben die Situation gut unter Kontrolle. Wir haben Neuinfektionszahlen im zweistelligen Bereich und es ist ein Mix an Zahlen, die wir beobachten. Zum einen die Neuinfektionen, zum zweiten natürlich die Frage, geht der Pfeil nach oben oder nach unten? Der Replikationsfaktor ist bei uns deutlich unter 1, aber das wird immer schwieriger, ihn dort zu halten, wenn man schon im zweistelligen Bereich bei den Neuinfektionen ist. Und dann geht es natürlich um die Spitalskapazitäten, Intensivstationen. Das hat sich nicht geändert, auch wenn die Situation dort sehr entspannt ist im Moment.
Sie haben gestern in der Pressekonferenz ein Wort benutzt, das hieß, es ist jetzt Zeit, dass Eigenverantwortung immer wichtiger wird. Was heißt denn Eigenverantwortung bei Ihnen dann? Dass die Menschen die Masken tragen, dass sie die App benutzen oder geht das darüber hinaus?
Naja, Masken tragen, Abstand halten, Hygiene, das ist sicherlich das Wichtigste. Es ist das Wiederhochfahren eine Phase, wo die Regeln natürlich nicht mehr so streng sein können wie beim 100-prozentigen Lockdown. Und das ist auch gut so. Die Menschen haben ja eine Sehnsucht danach, dass sie wieder soziale Kontakte auf einem Minimum haben können. Wir wollen unsere Wirtschaft wieder hochfahren. Wir wollen gegen die Arbeitslosigkeit ankämpfen, die durch das Coronavirus weltweit entsteht. Mhm. Und insofern ist das alles nur möglich, wenn die Menschen gleichzeitig behutsam und vorsichtig bleiben. Da kann man vieles weiterhin regeln, aber man kann nicht bei jeder Haustür hineinschauen und möchte das auch nicht.
Aber das
und
heißt,
daher habe ich gesagt, dass die Eigenverantwortung immer wichtiger wird.
Also wenn jetzt zum Beispiel bei Ihnen ein 80-Jähriger sagt, ich möchte gerne mein Schnitzel wieder im Restaurant essen, dann ist der Staat auch in diesem Fall nicht in der hundertprozentigen Verantwortung, ihn selbst zu schützen.
Naja, wir werden nicht das Konzept verfolgen, ältere Menschen jetzt ein Jahr lang, bis es eine Impfung gibt, einzusperren zu Hause. Das ist ja kein realistisches Szenario und auch keines, das wir anstreben, sondern wir haben extrem entschlossen reagiert, über mehrere Wochen hart gehandelt, bis hin zu Ausgangsbeschränkungen, die deutlich strenger noch als in Deutschland waren. Mhm. Und jetzt gehen wir Schritte der Lockerungen. Ende April werden unsere Ausgangsbeschränkungen auslaufen. Es wird weiter Regeln geben müssen, aber es wird ein bisschen mehr Freiheit geben. Es wird die Möglichkeit geben, dass es wieder ein halbwegs normales Familienleben gibt, dass man den einen oder anderen Freund treffen kann. All das, was jetzt wochenlang in Österreich leider nicht möglich war, aber weil die Menschen so diszipliniert waren, ist es eben jetzt auch möglich, schrittweise wieder hochzufahren. Ich bleibe dabei behutsam, weil das Virus ist nicht verschwunden, es ist nur nicht mehr so verbreitet und wir sind besser geworden im Umgang damit.
Und Sie haben verlockende Aussichten für Deutsche jedenfalls in den Raum gestellt, nämlich dass eventuell, wenn bei uns die Entwicklung auch so weitergeht, Sie im Sommerurlaub deutsche Touristen begrüßen würden. Dürfen wir schon den Urlaub an den Wörthersee buchen?
Ja, das ist natürlich für alle die Hoffnung im Moment. Es wird sehr stark von der Zahlenentwicklung abhängen. Aber was wir einmal sagen können, Stand heute ist Österreich eins der Länder weltweit mit der besten Entwicklung und Deutschland hat eine ähnlich gute Entwicklung. Wir sind einfach nur eine Woche voraus, aber ich bin ja viel in Kontakt mit Jens Spahn, mit Angela Merkel oder Markus Söder und wenn wir uns da austauschen, dann merken wir vieles, was wir gerade in Deutschland hören, das haben wir vor einer Woche oder vor 10 Tagen selbst durchlebt. Und insofern bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland ähnlich sinken werden wie bei uns. Dann muss es uns beiden gelingen, das auf einem guten Niveau unter Kontrolle zu behalten. Und dann ist natürlich das Ziel, dass wir die Grenzen wieder runterfahren. Wir haben ja nicht nur das Thema des Tourismus, wir haben ja unzählige Menschen, die im Grenzraum wohnen. Für die ist schwierig ist, ihrem Arbeitsplatz nachzukommen, weil der vielleicht auf der anderen Seite der Grenze liegt. Wir haben in Österreich ein Tal, das heißt Kleinwalsertal. Ja, das ist auf der einen Seite der Berg und auf der anderen Seite die deutsche Grenze. Solange die geschlossen ist, sind diese Menschen in dieser Gemeinde fast von der Außenwelt abgeschnitten. Also wir haben natürlich in Europa alle ein Interesse, schrittweise die Grenzen wieder herunterzufahren. Aber das geht nur, wenn beide Länder sich gut entwickeln, ähnlich gut entwickeln und das auch gesundheitspolitisch verantwortbar ist. Aber ich bin im Fall von Deutschland und von Österreich im Moment sehr optimistisch.
Und es muss natürlich ausgeschlossen sein, dass nochmal so etwas passiert wie in Ischgl. Das ist der Ort, an dem sich auch Tausende von Deutschen infiziert haben, als eben die Après-Ski-Pars, obwohl es schon Corona-Fälle gegeben hat, einfach noch 2 Wochen lang zum Teil offen waren. Die Staatsanwaltschaft in Innsbruck ermittelt inzwischen. Können Sie sagen, ganz sicher, dort ging die Gier über die Gesundheit?
Also was ich sagen kann, ist, dass wenn es Fehlverhalten gab, dass das auf jeden Fall aufgeklärt und bestraft wird. Aber ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Blame Game, das da teilweise stattfindet, weil egal wo man hingeht, überall hört man eine andere Geschichte. Ich habe in Italien von einigen gehört, das haben uns die Chinesen eingeschleppt. Wenn Sie in Ischgl nachfragen, dann sagen die, ja Wahnsinn, das waren die italienischen Touristen, die uns das gebracht haben. Und in Deutschland gibt es dann einige, die sagen, ich habe mich beim Skifahren in Österreich oder in der Schweiz angesteckt. Das mag alles stimmen, es bringt uns nur mäßig weiter. Es gibt jetzt Studien, dass sich das Virus in Europa von München aus ausgebreitet haben soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich mache nur niemandem dort einen Vorwurf, weil es ist eine weltweite Pandemie. Es sind fast alle Länder dieser Welt betroffen, von Indien bis in die USA. Da gibt es nicht einen Schuldigen.
Das ist sicherlich so, aber dann, wenn man einen Corona-Fall hat, einfach trotzdem noch den nicht zu verfolgen, trotzdem noch den Betrieb weiter.
Dass jemand etwas vertuscht hat, dann wird das selbstverständlich in Österreich bestraft werden, so wie das in Deutschland auch der Fall wäre. Okay. Wenn es um die Frage geht, haben wir rechtzeitig reagiert, dann kann ich nur für uns beanspruchen, dass wir deutlich schneller reagiert haben als die meisten anderen europäischen Länder. Wir haben auch früher einen Lockdown gemacht als in Deutschland. In Schweden waren die Skigebiete noch sehr lange geöffnet. Ich glaube sozusagen, das Containment, das lokale Begrenzen, das ist sicherlich heute in allen europäischen Ländern besser, als es vor einem Monat war, weil alle dazugelernt haben. Aber wir haben uns zumindest als österreichische Bundesregierung bemüht, rasch und restriktiv zu handeln. Ja. Wir waren früher dran als die meisten anderen europäischen Länder und wir stehen jetzt besser da als viele andere. Also ich würde sagen, wir können nicht alles falsch gemacht haben.
Die EU hat am Anfang keine gute Figur gemacht. Am Anfang haben Sie Deutschland zum Beispiel vorgeworfen, dass wir einen Exportstopp für medizinische Güter verhängt haben, unter dem auch Österreich gelitten hat. Morgen gibt es dann den EU-Gipfel. Da soll es darum gehen, ob die Hilfen für Italien und Spanien dann auch so sind, wie Italien und Spanien sich das wünschen. Kann man jetzt schon sagen, Solidarität ist nicht gerade das Markenzeichen dieser EU in dieser Krise?
Nein, das würde ich so überhaupt nicht unterstreichen. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir Deutschland und Österreich anschaue, beide Länder haben Menschen aufgenommen, die auf Intensivstationen behandelt wurden aus anderen Ländern. Wir schicken als Republik Österreich jetzt zum Beispiel medizinische Materialien in die Länder des Westbalkans, um dort zu helfen. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass Österreich, Deutschland und andere Länder sehr solidarisch auftreten. Wir sind auch bereit, massiv Unterstützung zu leisten, um die Krankheit in Italien, in Frankreich, in Spanien zu bekämpfen. Aber was ich ablehne, ja, das stimmt, ist eine Vergemeinschaftlichung von Schulden in Europa, unabhängig von der Corona-Krise. Und ich bin sehr froh über die Haltung der deutschen Regierung und insbesondere von Angela Merkel und unterstütze die zu 100%. Das ist nicht unsolidarisch, sondern das ist schlicht und ergreifend selbstverständlich und verantwortungsvoll, dass nicht Schulden quer über den Kontinent auf einmal vereinheitlicht werden.
Dann sehen wir, was morgen aus dem Gipfel wird und bedanken uns für den Moment sehr herzlich nach Österreich. Herzlichen Dank, Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien.
Danke vielmals und alles Gute in Deutschland.
Dankeschön.
Ja,
Ist uns Österreich eigentlich einen Schritt voraus, Herr Weimer, oder ist es eine ganz andere Herangehensweise, die Sie bei dem Bundeskanzler Kurz erkennen können?
Sie sind uns zeitlich ein paar Tage voraus. Die Entschiedenheit, mit der er das gemacht hat, die wird in Deutschland gespiegelt in der Person von Markus Söder. Da sind Sie ganz ähnlich, auch in dem politischen Habitus. Da geht es auch weniger darum, wie konsequent und wie hart die Entscheidungen sind. Es ist auch eine kommunikative Frage. Mhm. Und beide, und das hat den Erfolg von beiden in der Krise ausgemacht, beide haben eine Tonalität gefunden der seriösen Verantwortlichkeit. Und diese Tonalität, die hat überzeugt die Bevölkerung. Und deswegen haben wir in Österreich ja unglaubliche Umfragewerte für ihn. Ja. Und in Bayern, habe ich jetzt gelesen, sagen 94% der Bayern, dass sie Markus Söders Politik im Moment für gut oder sehr gut halten. Und bei diesen 94% sind sehr, sehr viele, die nie im Leben CSU wählen würden. Mhm. Aber die einfach anerkennen, der hat in dieser Situation seine Rolle gefunden und er hat diese Rolle sehr gut gespielt. Und weil Sie vorhin fragten, es gibt ja immer diesen Wettkampf mit Laschet,
ja, genau,
um die künftige Führung der Union, möglicherweise auch um die Nachfolgeschaft in der Kanzlerfrage.
Von allen Akteuren natürlich beinhart bestritten, die sagen, es geht uns überhaupt nicht, das sei die völlig falsche Frage.
Ist aber auf der Tagesordnung, das wissen auch beide, natürlich wird das Verhalten so gesehen. Egal, ob Söder am Ende doch noch antreten wird als Kanzlerkandidat, seine Autorität als Machtpolitiker in Deutschland hat natürlich enorm gewonnen. Wir haben aber das spiegelbildlich in der linken Mitte genauso. Da haben wir Olaf Scholz und Robert Habeck, die auch beide darum ringen, wer ist eigentlich die gefühlte Kanzlerkandidatenfigur der linken Mitte in Deutschland. Das ist eine Doublette eigentlich dieses Spiels. Mhm. Und auf der Seite kann man sagen, hat Olaf Scholz das Rennen deutlich gewonnen, der natürlich auch in dieser Krise mit seiner spröden Sachlichkeit, die ihm häufig als Nachteil ausgelegt wurde, auf einmal genau die Rolle gefunden hat, die passt in diese Situation. Und Robert Habeck wirkt daneben halt wie ein randständiger, fahriger Seemannskapitän eines.
Na gut, der regiert auch gar nicht, der kann ja gar nicht handeln, sondern der kann sozusagen erst einmal nur opponieren, was ohnehin schwierig ist. Die Frage stelle ich trotzdem mal zurück. Mir geht es tatsächlich um die Frage, ob wir von Österreich etwas lernen können. Jetzt zum Beispiel, Alexander, das scheint ja einen Plan zu geben, den der Bundeskanzler schon lange verkündet hat. Diese Schritte dann und dann, wenn die Zahlen dann und dann es geben. Das ist doch ein bisschen was anderes als das Fahren auf Sicht, was bei uns immer den nächsten Schritt dann verkündet, ja, wenn er kommt.
Exakt. Also Kurz hat einen Plan. Er hat gesagt, dann das, dann das, dann die großen Läden und dann die Dienstleistungen und dann die Restaurants. Und Angela Merkel sagt ja, jetzt machen wir was und dann gucken wir erstmal, wie, genau, das sich entwickelt in 14 Tagen und dann können wir die nächste Entscheidung treffen. Natürlich gibt es im Kanzleramt auch Pläne und die haben schon Vorstellungen, wie das weitergeht. Aber das ist halt diese tastende Kommunikation von Frau Merkel. Und es ist natürlich auch, sie muss es immer in dieser Ministerpräsidentenrunde machen und sie weiß auch nicht, wie viel sie immer da durchsetzen kann. Mhm. Weil zum Beispiel, da sind wir den Österreichern ja nicht gefolgt. Die Österreicher haben eine richtige, harte Ausgangsbeschränkung. Die haben das sogar am Anfang Ausgangssperre genannt. Das wollte Söder für Deutschland auch durchsetzen. Hat er in Bayern auch. Aber da hat sich Laschet durchgesetzt, hat gesagt, nein, wir machen lieber Kontaktverbote. Das heißt, die Leute beschränken sich auf ihren Familienkreis, aber können ruhig mit ihrer Frau durch den Park spazieren. Also da sind wir in Österreich nicht gefolgt. Und ich glaube, Merkel geht diese kleinen Schritte, weil sie auch nicht weiß, wo steht sie in 14 Tagen kommunikativ in diesem Land. Und da justiert sie halt lieber nach. Und da ist Kurz ein bisschen mutiger.
Ja, mit der Gefahr, dass eben bei Angela Merkel, Frau Blanken, dann irgendjemand wieder vorprescht. Jetzt zum Beispiel kommt es aus Nordrhein-Westfalen, just heute, der Wirtschaftsminister von der FDP, Herr Pinkwart, macht der Gastronomie in Nordrhein-Westfalen Hoffnungen, dass es möglicherweise ab dem 4. Mai dann doch Öffnungen geben soll, auch hier. Ist das ein Spiel, das eigentlich man gar nicht gewinnen kann? Einer prescht immer vor und dann sind alle anderen unter Zugzwang.
Das ist das Schicksal von Angela Merkel hier und dem Föderalismus in Deutschland und dieser Stimmenvielfalt. Ich kann das menschlich von der Hoffnung auch total verstehen. Auch ich würde sagen, wenn man die Abstandsregeln einhalten kann in der Außengastronomie oder sonst wie irgendwo anfangen, die Menschen brauchen ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt ganz viele in Deutschland, die auch Diskussionen innerhalb der Familie, die das nicht verstehen und sagen, wieso, wir verspielen jetzt das, was wir gut geschafft haben im Umgang mit Corona, indem wir jetzt sagen, da Lockerung, da Lockerung, da Lockerung. Auf der anderen Seite erlebe ich auch viele, die sagen, wir sind im Moment so dünnhäutig, wir brauchen irgendwo einen Hoffnungsschimmer und deshalb kann ich das schon auch menschlich sehr verstehen, dass Herr Pinkwart sich dafür einsetzt. Aber Angela Merkel ist eben von ihrer Kommunikation auch nicht der Kurz. oder der Söder, der auftritt und sagt, so, Männer, wir machen das jetzt so und so läuft's jetzt in diesem Land. So ist sie nicht. Und deshalb ist diese Kommunikation nicht so einfach. Und ich glaube, das Problem ist auch nicht so einfach, wie es Herr Kurz uns glauben machen will, dass er die Lösung hat. Ja, das Ganze ist komplex. Alles hat seinen Preis. Und für die eine Lockerung zahlen wir den Preis, dass es vielleicht höhere Ansteckungszahlen gibt. Für den Shutdown zahlen wir den Preis, dass es stärkere Wirtschaftseinbrüche gibt. Es ist ein komplexes System und Angela Merkel ist vom Typ her so, dass sie auch die Komplexität nicht so verkauft, als ob man einfach nur einen Masterplan braucht und dann läuft alles.
Was ist denn mit dem Thema Eigenverantwortung? Wer eigentlich, Herr Weimer, steht in Deutschland für die Haltung zu sagen, meine Bürger sind vernünftig, ich muss denen gar nicht alles vorschreiben, sondern sie machen es vielleicht ja auch ganz von alleine. Wer ist denn das in Deutschland?
Klassischerweise wäre das die FDP, die ist im Moment kaum sichtbar im politischen Diskurs. Aber
und von den Handelnden?
Die Frage von Streit, Verantwortung und welche Linie man genau geht, das ist ja nicht nur eine psychologische Frage um unsere Kanzlerin herum, das ist Demokratie. Wir hatten jetzt nur eine sehr ungewöhnliche Situation, dass wir 5 Wochen praktisch den demokratischen Diskurs ausgeschaltet hatten oder hatten eine Notregentschaft. Aber ab jetzt beginnt die Debatte und die ist doch gar nicht schlecht. Gehen wir lieber den schwedischen Weg, gehen wir den koreanischen Weg. Wir können von vielen Ländern was lernen. Mhm. Nicht nur von den Österreichern mit ihrer Gradlinigkeit. Wir können von den Koreanern lernen, dass man Wirtschaft laufen lassen kann, wenn man Hygienevorschriften beachtet und Abstand hält. Und man hält die Infektionsrate ganz niedrig. Wir können von den Taiwanesen jede Menge lernen, was die digitale Verfolgung der Sache anbetrifft. Wir können vielleicht von den Schweden lernen, dass man am Ende doch ein gewisses Maß an Durchseuchung zulassen muss, um die zweite Welle nicht zu groß werden zu lassen. Wir wissen es nicht. Diese Debatten müssen aber geführt werden. Und deswegen würde ich das der Politik auch nicht vorwerfen. Ah, da habt ihr jetzt aber unterschiedliche Meinungen. Hallo, das ist Demokratie, das ist eine gute Sache.
Auf der Suche nach Best Practice sind Wissenschaftler in der ganzen Welt so unterwegs. Deshalb finde ich das auch vorteilhaft.
Kommen wir heute noch zu Wort, die Wissenschaftler. Aber dann gucken wir doch dann vielleicht in ein anderes Land und fragen uns, was können wir eigentlich von den Vereinigten Staaten von Amerika lernen? Denn auch dort grassiert das Virus mit einer Verzögerung angekommen, aber dann mit ganz harten Auswirkungen. Aus Washington ist uns jetzt zugeschaltet unser Kollege Jan-Philipp Burgert. Herr Burgert, guten Abend.
Guten Abend.
Besser gesagt, guten Hallo. Tag in Washington. Herr Burgert, was können Sie uns sagen über die Situation in Amerika, wie sie sich jetzt darstellt? Wir haben einerseits die schlimmen Bilder gesehen in New York City. Wir haben das Gefühl gehabt in den letzten Tagen, die Situation entspannt sich. Ist das ein trügerisches Gefühl?
Kommt darauf an, vielleicht zuerst ein Blick auf die absoluten Zahlen. 846.000 Infektionen sind inzwischen bestätigt. 46.000 Menschen sind am Coronavirus hierzulande gestorben. Sie haben New York angesprochen. Da gibt es erste hoffnungsvolle Signale, denn da sind die Zahlen der Toten pro Tag auf den niedrigsten Stand seit dem 1. April gesunken. Gleichzeitig warnt der Gouverneur von New York allerdings auch davor, jetzt zu früh die Ausgangsbeschränkung wieder zu lockern, um dann nicht einen Rückschlag zu erleiden. Und er weist auch immer wieder darauf hin, dass es im Winter eine zweite Welle geben könnte, die dann ähnlich dramatisch werden könnte wie die aktuelle Situation.
Wer sind denn die am schlimmsten betroffenen Bevölkerungsschichten? Kann man das sagen?
Ja, da gibt es schon einige strukturelle Auffälligkeiten. Die Todesrate ist zum Beispiel unter den Afroamerikanern und den Latinos deutlich höher als unter weißen Amerikanern. Das hat einerseits mit einer überproportionalen Höhe von Vorerkrankungen zu tun. Viele Afroamerikaner leiden unter Übergewicht oder Diabetes. Es hat aber auch andere strukturelle Gründe, dass sie oft aus unteren Einkommensschichten kommen und deswegen nur einen schlechten Zugang zum Gesundheitssystem haben.
Und was in Amerika anders ist, jedenfalls hören wir das immer, ist, es gibt ganz viele Menschen ohne eine Krankenversicherung und dasselbe gilt für die Arbeitslosenversicherung. Wir haben jetzt 22 Millionen Arbeitslose, neue in 4 Wochen. Fallen denn diese Menschen auch dann, wenn sie gesundheitlich schlechter versorgt sind, gleich in ein tiefes Loch, also ins Nichts?
Augenscheinlich ja. Wenn ich bei mir im Büro aus dem Fenster gucke, dann sehe ich ein Restaurant, was wegen der Ausgangsbeschränkung geschlossen hat. Aber der Eigentümer öffnet es einmal am Tag mittags um 12 für Obdachlose, um da ja kostenlose Mittagessen auszuteilen. Und da wird die Schlange wirklich jeden Tag länger. Also das soziale Netz, das ist definitiv nicht so engmaschig, wie in Deutschland. Man muss allerdings auch sagen, dass sich die Politik hier redlich bemüht, Notfallhilfen aufzulegen. Es gab ja in der vergangenen Woche ein gigantisches Konjunkturpaket in Höhe von 2.000 Milliarden Dollar. Dadurch wurde etwa die Arbeitslosenhilfe von 3 auf 4 Monate verlängert. Und viele Amerikaner bekommen in diesen Tagen auch einen Scheck in Höhe von bis zu 1.200 Dollar. Das sind allerdings natürlich eher Notfallhilfen und Soforthilfen als eine strukturelle Hilfe. Also da droht noch viel soziales Elend in den kommenden Monaten und sogar Jahren.
Unter dem Scheck soll ja der Name Donald Trump stehen. Das hat er einmal stolz verkündet. Der Scheck kommt dann ganz direkt von mir. Wir reden hier gerade über die Frage, wie gut sind die politischen Führungskräfte im Handling dieser Krise. Der US-Präsident hat am Anfang die Krise ganz geleugnet. Das Virus wird schnell vergehen, es wird ganz verschwinden. Dann hat er relativ schnell umgeschwenkt, schreibt Checks. Was macht er im Moment gerade? Er ist für die Lockerung im Land. Warum macht er das?
Weil er vor allen Dingen die Wirtschaft im Blick hat. Er sieht eben die Arbeitslosenzahlen, Sie haben es gesagt, 22 Millionen in diesen wenigen Wochen. Und er weiß, die Wirtschaft ist eigentlich sein wichtigstes Kapital. Er hat ja vor allen Dingen auf dieses Thema gesetzt während seiner ganzen Präsidentschaft. Er regiert immer mit Blick auch auf die Wall Street. Und deswegen möchte er nahezu um jeden Preis so schnell wie möglich jetzt eine Rückkehr zum normalen Geschäftsleben erzwingen.
Wir haben in den letzten Tagen Bilder gesehen von Demonstrationen in den Vereinigten Staaten. Die Menschen gehen auf die Straße. Zum Teil sind sie schwer bewaffnet, wenn man den Bildern glauben kann. Und sie fordern eine Rückkehr ins normale Leben. Also genau das, was der Präsident ihnen offensichtlich auch verspricht. Befeuert der Präsident diese Demonstration und wie gefährlich schätzen Sie diese oder wie explosiv schätzen Sie das ein?
Ja, er befeuert diese Demonstration nachweislich. Er hat ja zum Beispiel eine Salve von Tweets abgeschossen, in denen er geschrieben hat, wörtlich, befreit Michigan, befreit Minnesota und befreit Virginia. Im Falle von Virginia hat er sogar davor gewarnt, dass man da das Recht, Waffen zu besitzen, einschränken könnte. Und man hat gesehen, es gab Facebook-Gruppen, in denen diese Proteste organisiert wurden. Die hatten vorher teilweise nur einige Dutzend oder einige hundert Teilnehmer. Und nach Trumps Tweet sind die in die Höhe geschossen, die Zahlen, und die Teilnehmer selbst auch. Am Wochenende gab es zum Beispiel in Washington State eine Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern dort vor dem Sitz der Landesregierung. Und da steckt ein ganz klares Kalkül von Trump dahinter, denn je mehr Demonstranten sich dort versammeln vor den Hauptsitzen der Gouverneure, desto größer wird der Druck auf die Gouverneure, auch Trump zu folgen, denn die entscheiden ja über die Öffnung der Bundesstaaten und nicht der Präsident selbst.
Kein Geheimnis, im November sind Wahlen in den Vereinigten Staaten. Hilft dem Donald Trump die Strategie, die er innenpolitisch fährt, glauben Sie?
Schwer zu sagen. Im Moment könnte es eher so aussehen, als würde es ihm schaden. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, er setzt sehr, sehr stark auf seine Wirtschaftskompetenz und hatte ja tatsächlich die Arbeitslosenzahlen auf den niedrigsten Stand seit etwa 50 Jahren gesenkt. Nun ist das alles sozusagen pulverisiert, seine Erfolge. Und es ist auch eine ganz besondere Situation dieses Wahljahres. Präsidenten werden ja hier entweder oft an der Lage der Wirtschaft gemessen oder an ihrem Krisenmanagement. In Präsident Trumps Fall ist es jetzt sozusagen die einmalige Situation, dass beides da steht. Und so könnte diese Wahl sehr stark ein Referendum darüber werden, wie er mit dieser Corona-Krise und den Folgen umgeht, sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann gab es kurz nach Ausbruch der Krise sogar eine Steigerung seiner Beliebtheitswerte. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das passiert oft hier in Kriegs- und Krisensituationen. Da versammeln sich die Amerikaner in der Regel hinter ihrem Präsidenten. Das war zum Beispiel bei George W. Bush der Fall nach dem 11. September. Aber dieser Sprung in den Umfragen, der ist inzwischen schon wieder zunichte gemacht. Es ist also sehr, sehr schwer vorauszusagen, wie sich das Ganze jetzt auf die Wahl auswirken wird.
Dann danken wir für den Einblick nach Washington. Vielen Dank, Herr Burger, dass Sie zur Verfügung gestanden haben. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Herr Weimer, Sie haben in den USA studiert. Sie kennen also die Situation ein bisschen. Der innenpolitische Feind ist ausgemacht bei Donald Trump, der außenpolitische Feind aber auch. Es gibt schwere Vorwürfe gegenüber China, dass eben dieses Virus verheimlicht hat, dass die Informationen verschleppt hat. Was genau ist die Strategie von Donald Trump da? Was glauben Sie?
Also wenn das Virus wirklich dazu führt, dass Donald Trump abgewählt würde, hätte es ja politisch wenigstens etwas Gutes, muss ich mal sagen.
Okay.
Und vieles von dem, was Donald Trump in diesen Tagen sagt, ist an der Grenze des Ertragbaren. Auch dieser fast Aufruf zum Putsch, bewaffnet euch, befreit die Bundesländer. In der China-Frage, die Sie aber ansprechen, macht er einen validen Punkt.
Nämlich?
Nämlich, dass China die Weltöffentlichkeit in der gesamten Thematik Corona-Pandemie von Anfang an belogen und betrogen hat. Und das in einer Art und Weise, die eigentlich nicht zu akzeptieren ist. Und da gab es ja diese Woche auch eine interessante Bewegung. Die Staatschefs Japans, Australiens, Frankreichs, Englands und Indiens fordern China, sie haben bewusst Trump nicht mit hineingenommen, weil das schadet dem Anliegen nur, fordern China auf, endlich die Wahrheit zu sagen. China hat von Anfang an versucht, das zu vertuschen, hat wochenlang die Sache totgeschwiegen, hat alle Journalisten verhaften lassen, die darüber berichten wollten, hat Mediziner drangsaliert, die Alarm geschlagen haben. Es verschwanden dutzendweise Menschen, die gesagt haben, hier kommt was Schlimmes auf die Welt zu. Allein dadurch ist wahrscheinlich die Pandemie erst zur Pandemie geworden. In einer freien Gesellschaft, mit einer freien Presse, hätte man viel früher gemerkt, was da eigentlich los ist, und man hätte es vielleicht eindämmen können. Dann hat China behauptet, das ist nicht vom Menschen zu Menschen übertragbar. Dann hat es die Zahlen gefälscht. Und bis heute verweigert China die Auskunft, woher kommt dieser Virus eigentlich. Die Legende von dem Tiermarkt in Wuhan, die ist inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Es gibt eine interessante Veröffentlichung im Magazin Science, die genau nachgegangen sind den ersten Infektionen. Und da ist klar geworden, dass wir nicht, dass der Tiermarkt nicht der Ausgangspunkt war. Und die Vermutung, dass es diese
Sie sagen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass der Tiermarkt nicht der Ausgangspunkt ist. Keine Theorie, keine Verschwörungstheorie?
Nein.
Wo soll es dann herkommen?
Das hat gar nichts zu tun. Das kann man in Science nachlesen, weil die den ersten 41 Patienten nachgegangen sind. Und ein großer Teil von denen hat keinen Kontakt, keinen Zusammenhang mit dem Tiermarkt gehabt. Das heißt, es muss eine andere Quelle gegeben haben.
Und das ist in Science
sehr schön aufgeführt. Deswegen ist die Frage offen, wo kommt es eigentlich her?
Ja.
Und deswegen ist die Vermutung im Raum, dass dieses Forschungslabor in Wuhan, wo diese große Fledermauspopulation zur Erforschung von Coronaviren betrieben wird, die dann auch in Ferkelpopulationen, in Schweinezuchtanstalten injiziert wurden, also wo ein Mitteltier dann auch noch penetriert wurde, dass dort möglicherweise ein Unfall passiert sein kann.
Sie haben das recherchiert. Halten Sie das wirklich für möglich?
Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Und in diesem Fall gibt es auch viele, die sagen, das ist ein absichtlicher biologischer Kampfstoff. Davon halte ich überhaupt nichts. Aber wenn Sie die asiatischen freien Medien lesen, also insbesondere die South China Morning Post, die sehr minutiös recherchiert hat, was dort passiert ist, um dieses Labor herum, muss man sagen, es stellen sich Fragen. Und ich würde mir nur wünschen, dass China diese Fragen beantwortet oder recherchieren lässt, was da dran ist. Im Moment aber werden alle verhaftet, die das Thema recherchieren wollen. Es sind in den letzten Wochen mindestens 3 bekannte Journalisten einfach weggesperrt. Man weiß noch nicht mal, wo sie sind. Die kriegen auch kein ordentliches Verfahren. Und das finde ich einen unerträglichen Zustand. Und deswegen haben die Staatschefs von Japan bis Indien gesagt, China, das ist eine Sache, ihr habt hier hunderttausende Menschen praktisch in den Tod mitgeführt. Ihr habt eine genuine Verantwortung. Und in dieser ganzen Gemengelage belügt ihr die Weltöffentlichkeit bis zum heutigen Tag und versucht das dann mit Propaganda am Ende noch schön zu reden. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Faktencheck jedenfalls bei der Frage, wo kommt dieses Virus eigentlich her? Die politische Frage bleibt tatsächlich, die wir uns stellen können. Frau Planken, wenn Sie sich die Frage stellen, wir haben jetzt über unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Politiker gesprochen, jetzt eben auch noch jemanden wie Donald Trump im Umgang mit der Pandemie. Glauben Sie, am Ende kann das jemanden nutzen wie Donald Trump? Wird er dann die Wahl gewinnen, weil er dann die Stärke gezeigt hat, von der er glaubt jedenfalls, dass es die Stärke ist?
Also bei Donald Trump bin ich mit meinen Erklärungsversuchen immer wieder vor Wände gelaufen, weil aus unserer deutschen und europäischen Sicht er ja ganz viele Dinge macht in seiner Politik, die bei uns dazu geführt hätten, wenn man sich vorstellte, Angela Merkel würde so kommunizieren, Angela Merkel oder Macron würden so auftreten und immer wieder Sachen zurückholen und dann doch wieder anders meinen und sich nachher als Gewinner darstellen. Das wäre ja für uns unerklärlich, so an der Macht zu bleiben. In den Vereinigten Staaten scheint das möglich zu sein. Deshalb, ich bin mir da ganz unsicher, ob das Virus dazu führt, dass Donald Trump abgewählt werde. Ich bin Also ich bin erschüttert, dass er sich jetzt zu dem Weltpolizisten aufspielt und sagt, ja, also China, das ist unverantwortlich. Er hat diesen Argumenten ja am Anfang sehr gerne geglaubt, als er gesagt hat, das ist alles eine Erfindung der Opposition. Und jetzt plötzlich ist er der Verantwortungsvolle, der WHO zwar das Geld kürzt, aber die Riesenverantwortung zuschiebt. Das ist immer der Falsche, der mit Steinen wirft in dem Moment. Generell, klar, die WHO müsste aus meiner Sicht auch kritischer dahinterher sein. Und klar, das ist ein richtiger Zusammenschluss der asiatischen Staaten, ohne Donald Trump zu sagen, China, bitte beantwortet uns die Fragen. Ich bin ziemlich sicher, da wird keine einzige Frage beantwortet bleiben. Das passt nicht in das Regime. Aber Donald Trump, wäre jetzt aus meiner Sicht der Falsche, um jetzt an Verantwortung zu appellieren, was die Weltgesundheit angeht.
In Deutschland, Herr Alexander, ist es im Moment noch so, der Koalitionsausschuss tagt immer noch. Es sollte eine Pressekonferenz geben. Die gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Da geht es ja offensichtlich dann auch um die Frage, wie gehen wir weiter in dieser Phase? Kurzarbeitergeld, andere Hilfen für die Gastronomie standen da im Fokus. Was kann denn da passieren, dass da immer noch keiner vor die Presse treten will? Ist es die SPD, die etwas will, was die anderen nicht geben können? Was ist Ihre Vermutung?
Na, ich glaube, den Akteuren ist in der letzten Woche gedämmert, dass es so etwas gibt wie den Fluch der guten Tat. Weil es ist ja in sehr kurzer Zeit unfassbar viel Geld auf den Tisch gelegt worden. Und zumal die SPD sagt jetzt, das könnte noch mehr werden. Und wenn man sich anguckt, das Kurzarbeitergeld, was sicherlich eine gute Maßnahme ist, das hat mal angefangen in der Finanzkrise mit 50%. Jetzt sind wir bei 60. Die SPD möchte über 80 reden, für Leute mit Kindern 87% vom Gehalt. Wir haben mittlerweile KfW-Kredite, die zu 100% werden Bankkredite aus öffentlicher Hand garantiert. Also wir haben so eine Spirale, die gar nicht aus bösem Willen ins Werk gesetzt wurde. Aber das eine Staatshilfe gebiert die nächste. Und Frau Kamm-Karrenbauer hat das heute öffentlich gesagt, in einem Interview. Die Kanzlerin hat es hinter verschlossenen Türen gesagt. Wenn man jetzt nicht einen Bremsklotz macht, dann holt man das nie wieder ein. Bei der SPD hingegen hat man gemerkt, dass man über das Geld ausgeben und auch über die durchaus guten Hilfen ein bisschen aus dem Umfragesingflug kommt und möchte da gerne noch ein bisschen nachlegen. Und ich glaube, da haken die gerade dran.
Das ist das Problem, dieses Umfragetief. Also es ist ja für die SPD fast nicht auszuhalten, dass die Union davon fliegt als die Krisenmanagerin und Löserin. Und in dieser gemeinsamen Arbeit taucht die SPD ab und ist dümpelt da irgendwie rum.
Sie haben
und
die Grünen immerhin überholt. Das hätten wir vor einem Jahr auch nicht für möglich gehalten. Ist das nochmal passiert?
Genau. Es ist aber trotzdem eine interessante Situation. Sie müssen irgendwas tun, um irgendwie sichtbar zu sein. Ja. Und wahrscheinlich ist aber das jetzt Ihr Versuch.
Ich finde, Sie machen das ordentlich. Die Frage nach dem vielen Geld, die ist natürlich legitim. Auf der anderen Seite 500 Milliarden sind in der Refinanzierungssituation der Bundesrepublik recht wenig Geld. Wir können die im Moment mit einer 30-jährigen Anleihe zu 0% aufnehmen. Wir zahlen die jedes Jahr mit 17 Milliarden ab. Das ist genau der Soli. Wir könnten den Soli umbenennen in Corona-Soli und hätten die 500 Milliarden praktisch ohne großen Aufwand refinanziert. Wir profitieren im Moment davon, dass wir so lange eine schwarze Null hatten, so lange solide gewirtschaftet haben und eben so niedrige Zinsen haben. Insofern kann diese Bundesregierung jetzt auch großzügig sein. Und ich finde, sie sollte es auch in dieser Lage.
Interessantes Argument. Sollte sie großzügig sein, Herr Alexander?
Ja, ich gönne jedem seine Staatshilfe. Nur es kommt ja eins zum anderen. Also man hat angefangen, Banken zu retten damals. Nicht, weil man Banken so sympathisch hat, sondern man Angst hatte, dass dann andere Industrie zusammenbricht. Jetzt geht man in die Realwirtschaft rein. Dann sagt man, man unterstützt Arbeitnehmer mit Kurzarbeitergeld. Jetzt hat man sehr viel Geld Leuten gegeben, die man Solo-Selbstständige nennt. Mhm. Jetzt gibt es die Rede, müssen wir nicht Eltern, die zu Hause sind, Elterngeld zahlen, weil sie bei ihren eigenen Kindern sind. Dann wird gesagt, müssen wir nicht Künstlern was zahlen. Heute haben Abgeordnete der Linkspartei gefordert, man müsse Illegalen im Land auch Geld zahlen. Also jeder entdeckt jetzt auch seine Klientel, der er Geld vom Staat besorgt. Und so fair, ich gönne das wirklich jedem, diese Schecks, auch weil die Leute ja gerade so viel Angst haben. Aber natürlich kommen wir auch in ein anderes Wirtschaftssystem. Und bisher waren wir mit unserem Alten ganz gut gefahren.
Dann warten wir doch mal ab, was heute Abend gesagt wird. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie die Politik die Pandemie managt. Wir wollen jetzt aber tatsächlich einmal auch erfahren, an welchem Punkt der Pandemie wir uns eigentlich gerade befinden in Deutschland. Weil die Zahlen, die die Politik uns als Vorgabe gegeben hat, Verdopplungszahlen oder der R0-Wert, die haben wir eigentlich alle erreicht. Heißt das denn eigentlich, dass wir das Virus besiegen könnten? Das ist eine Frage, die ich meinem nächsten Gast gerne stellen möchte. Er ist Physiker und er ist digitaler Epidemiologe am Robert-Koch-Institut. Dirk Brockmann hat Platz genommen, während wir gesprochen haben. Hallo, Herr Brockmann. Schönen guten Abend. Sie sind jemand, der immer auf diese gesamte Virusentwicklung weltweit schon seit vielen Jahren guckt. Hat es Sie eigentlich überrascht, dass so eine Pandemie uns trifft?
Also unter den Experten sind sich eigentlich alle einig gewesen, dass irgendwann so eine Pandemie kommt. Es war halt nur unsicher, wann das irgendwann passiert. Aber dass es kommt, war klar.
Also so ein bisschen so wie man weiß, Meteoriten schwirren um uns herum. Wir wissen,
genau.
Irgendwann mal kommt dann einer runter.
Wobei man etwas mehr weiß auch darüber, halt, weil immer mehr Menschen in urbanen Settings wohnen. Also mehr als die Hälfte der Menschen wohnen in Großstädten. Eng mit Tieren zusammen, sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann kommt, die ist auch angewachsen.
Sie haben unter anderem als ein Schwerpunkt, dass Sie Bewegungsprofile analysieren. Wir haben uns da jetzt mal eine Grafik geholt, die Sie uns bitte, wenn Sie sich einmal umwenden wollen, erklären sollen. Das zeigt uns das Bewegungsprofil, nicht etwa die Infektionszahl oder sonst etwas, sondern wie bewegen sich die Deutschen? Sie gewinnen die Daten unter anderem von Handys. Was sehen Sie denn da? Was ist die grüne Linie?
Also die grüne Linie ist die Mobilität 2019 im März, die letzten 6 Wochen sozusagen.
Das heißt, das ist sozusagen, wenn alles normal ist, so bewegen wir uns im Durchschnitt.
So bewegen wir uns im Durchschnitt in diesem Monat. Und die rote Linie zum Vergleich ist die Bewegung im März 2020. Und da sieht man am Anfang des Märzes, die erste Woche war noch alles normal und dann ist es rapide runtergegangen, bis auf etwa -40%.
Das heißt, wir haben alle unseren Bewegungsradius eingeschränkt.
Sehr stark, also recht stark.
Und man kann dazu sagen, am 9. März, wenn man das nochmal sieht, das waren sozusagen die ersten 2 Toten in Nordrhein-Westfalen. Dann sehen wir, der ganz unten ist der Boden am 23. März. Korrekt. Da gab es die bundesweiten Ausgangssperren. Aber wir haben ja offensichtlich schon vorher angefangen, unseren Bewegungsradius einzuschränken.
Genau, Warum? Das ist interessant. Das heißt, sozusagen die gesellschaftliche Antwort auf die Bewegung ist sehr viel früher passiert. Und ist dann halt von ganz alleine, aber natürlich auch unterstützt durch die politischen Maßnahmen, dann auf -40% gesunken.
Aber das heißt, die Menschen haben schon Angst bekommen durch die Toten, bevor Restriktionen überhaupt von der Politik verhängt wurden?
Eindeutig. Es wurden ja auch nicht nur Restriktionen, sondern es wurden ja auch Ratschläge gegeben. Mhm. Und die Leute haben beobachtet, was passiert in der Welt und haben sozusagen ihr Verhalten geändert.
Ja, zum Beispiel 16. März, Herr Steinmeier hat appelliert. Am 18. März war diese Fernsehansprache von Angela Merkel. Also das alles ist auf dem Weg nach unten passiert. Und jetzt seit dem 30. März steigt diese Kurve. Was heißt das denn?
Genau, die steigt wieder hoch. Und was hier passiert ist, ist, dass die Menschen offenbar so ein bisschen müde geworden sind. Das heißt, die Angst oder das wahrgenommene Risiko vor der Pandemie ist gesunken. Das heißt, die Leute wollen wieder zurück zur Normalität. Wir haben das auch mal verglichen mit anderen Studien, mit Umfragestudien, die gemacht worden sind. Und da deckt sich sozusagen dieses Wachstum wieder, also die Bewegung hin zur Normalität. In der letzten Märzwoche und in der ersten Aprilwoche deckt sich mit dem wahrgenommenen Risiko dieser Pandemie.
Das heißt, wenn die Kurve nach oben geht, haben die Menschen weniger Angst. Ist das denn eine gute Nachricht?
Das ist keine so gute Nachricht. Okay. Offenbar gibt es da eine Müdigkeit in der Gesellschaft, dass alle jetzt das Bedürfnis haben, sich wieder normaler zu bewegen. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Kurve nicht wieder ganz hoch gegangen ist, sondern sie ist von -40 auf etwa -20 jetzt so gegangen. Das heißt, es ist schon immer noch ein anderes Verhalten, was das Reisen angeht oder die Bewegung. Es ist nicht wieder normal, aber man sieht einen Trend wieder zurück in die Normalität.
Wir haben die letzten beiden Striche sozusagen, das ist tagesaktuell, also seit Montag, dem 20. gelten jetzt eben diese Öffnungsregelungen. Man sieht, die Kurve steigt an. Für heute haben Sie die Daten vermutlich nicht. Was erwarten Sie denn jetzt, wenn also die Geschäfte zum Teil wieder geöffnet werden, ein Teil der Schüler wieder zurückgeht? Werden wir dann wieder da hochgehen, wo es grün wird, also in den gefährlichen Bereich?
Also man sieht, wenn man das regional aufgeschlüsselt anguckt, wenn man sich eine Deutschlandkarte der Mobilität anschaut, dann sieht man tatsächlich Bereiche, wo es schon wieder in diesen normalen Bereich vorgedrungen ist.
Wo denn?
Zum Beispiel in Thüringen, in Sachsen gibt es Regionen, wo das wieder so fast normal ist.
Wo die Maskenpflicht schon früher eingeführt wurde?
Nein, so kann man das nicht sagen. Zum Beispiel in Jena oder Erfurt, da sieht man, dass die Bewegung noch deutlich unter dem normalen Niveau ist. Mhm. Also das sind ja die Städte, also in Jena, wo Maskenpflicht eingeführt worden ist. Also das scheint aber regional unterschiedlich wahrgenommen
zu werden,
das Risiko.
Und wo, glauben Sie, ist die Gefahr? Also wo kommt es in einen Bereich, wo Sie sagen würden, da hat das Virus dann wieder einfach eine gute Möglichkeit, sich auszubreiten?
Also die Mobilität ist ja nur sozusagen ein Aspekt. Also so ein indirektes Maß, wie die Gesellschaft als Ganzes darauf reagiert. Und wenn diese Kurve sich normalisiert, kann man natürlich darauf schließen, dass auch andere Dinge wieder so eher in einen Bereich kommen, der dann besorgniserregend ist, was zum Beispiel das Abstandhalten angeht und so. Aber das muss es nicht heißen. Also man kann natürlich wieder zurück in der Mobilität in den normalen Bereich kommen und dennoch achten die Menschen auf Abstand oder tragen Gesichtsschutz etc.
Die Kanzlerin warnt ja vor einer zu schnellen Lockerung, offensichtlich eben, weil sie eher auf der vorsichtigen Seite sind. Sie gehören zu diesem Leopoldiner Beratungsgremium oder jedenfalls einem Gremium, das eine Stellungnahme verfasst hat, der die Kanzlerin offensichtlich viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Sind Sie denn auch eher auf der Seite der Vorsichtigen?
Ich bin auf jeden Fall auf der Seite der Vorsichtigen, weil sozusagen als Modellierer und Mensch, der diese Phänomene mathematisch beschreibt, ist es irgendwie völlig klar, dass wenn wir in allen Bereichen wieder in die Normalität gehen, dann wird sich diese Basisreproduktionszahl, also wie stark sich das immer verdoppelt, wird wieder in einen Bereich kommen, wo dann die Fälle anwachsen. Mhm. Das will man nicht. Das heißt, wenn man an einer Stelle lockert, muss man sich überlegen, wie man das kompensiert. Das wurde ja auch schon angesprochen.
Das heißt also, Maskenpflicht wäre auf jeden Fall wichtig, wenn man lockert?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn Menschen Masken tragen oder Gesichtsschutz.
Okay. Die Frage, weil Sie gerade gesagt haben, dieser Wert R0, wir haben unheimlich viel gelernt, alle, in diesen letzten Wochen. Am Anfang sprach die Kanzlerin davon, es ist wichtig, dass die Verdopplungszahl steigt, also die Zahl der Verdopplungstage, bis man eben in der Kurve der Infektion sieht, ob die Maßnahmen greifen. Sie sagte am Anfang, wir sollten bei 10 sein, dann haben wir das erreicht, dann wurden es 12. Dann im nächsten Schritt waren es plötzlich 17 und dann verschwand diese Zahl. Mhm. Heute ist sie bei 40 Tagen. Ja, das heißt, richtig. Wir sind längst da, wo die Politik es gesagt hat. Der zweite Wert, R0-Wert, wie viele Menschen steckt ein Infizierter an, der sollte unter 1 sein. Seit wann haben wir unter 1?
Das ist ganz interessant. Also für sehr viele europäische Länder oder Länder weltweit kann man sagen, dass sich schon seit einigen Wochen dieser R0-Wert, der ganz wichtig ist für in der Epidemiologie, sich an diesen kritischen Wert R1 angenähert hat. Manchmal ist er etwas drunter, manchmal ist er wieder etwas drüber. Aber jetzt sieht man schon einige Tage, dass es länger schon so knapp unter diesem kritischen Wert verweilt. Und das ist ein gutes Zeichen. Man würde sich natürlich wünschen, dass es noch etwas weiter runter geht, weil dann sozusagen nach und nach oder immer schneller die Anzahl der Neuinfektionen zurückgeht.
Aber was heißt denn das, wenn der Wert, also wenn, was für einen Unterschied macht das Wert, wenn ich jetzt 0,9 zum Beispiel habe oder 0,5, 0,6 ist es, glaube ich, gerade in Österreich. Was heißt denn das dann?
Naja, das ist halt bei dieser Zahl etwas schwieriger als bei dieser Verdopplungszeit, die am Anfang immer diskutiert worden ist, unter der man sich etwas vorstellen kann, dass sich die Zahlen immer verdoppeln. Der R0-Wert ist ja so ein bisschen was Abstraktes, aber wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, wenn der jetzt zum Beispiel 0,5 ist, das ist ja dann schon deutlich unter der 1, dann stecken 1.000 Leute dann nur noch 500 an, die nur noch 200 und so weiter und dann ist es relativ schnell vorbei. Und je näher man an diese 1 drankommt, zum Beispiel 0,9, dann würde sich das auch auswaschen mit der Zeit, aber es würde halt deutlich länger dauern.
Wie lange in diesem Fall bei 0,9?
Das kann man nicht so ganz genau sagen, aber das wird sicherlich dann einige Monate dauern.
Bei 0,1 oder 0,2?
Dann ist es ruckzuck weg.
Dann was heißt denn ruckzuck?
Also bei 0,1 wäre es vielleicht nach 4 Wochen weg oder nach 2 Wochen. Also das geht dann sehr schnell.
Also um es zu verstehen, wenn wir jetzt bei dem Wert 0,1 wären, wäre das Virus im Mai in Deutschland weg.
Schätzungsweise. Ne? Das ist immer so mit einer bestimmten Variabilität verbunden. Man kann das nicht ganz genau sagen. Man kann dann nur so etwa berechnen, so und so viele Wochen wird es dauern.
Aber das ist nicht realistisch, dass wir zu 0,1 kommen. in einer globalisierten Welt, oder?
Es sieht nicht danach aus, wenn man die Kurven, die zeitliche Entwicklung dieses R0-Werts anschaut, für verschiedene Länder. Es ist sehr typisch für fast alle Länder, dass man an diesen Wert 1 rangegangen ist, auch etwas drunter liegt, aber nicht substanziell drunter.
Wie müssten wir denn leben, um auf 0,1 zu kommen?
Naja, in so einer Art Gedankenexperiment müssten wir dann einen bestimmten Zeitraum praktisch gar keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen Menschen haben. Okay. Das ist also sehr unrealistisch.
Das ist nicht realistisch. Das heißt also, wir müssen eine Balance finden, die bei welchem Wert im Idealfall sein soll?
Ja, also super wäre ein Wert deutlich unter 1, zwischen 0,5 wäre für mich als Modellierer wunderbar.
Was verstehen Sie, dass die Menschen so ein bisschen verwirrt sind? Erst kommt diese Verdopplungszahl, jetzt haben wir diesen R0-Wert und man denkt immer, wir haben doch jetzt alles erreicht, der sollte unter 1, wir sind da. Und dann kommt vielleicht ein neues Kriterium. Also verstehen Sie die Menschen Verwirrung, wenn
absolut,
man da drauf guckt?
Absolut. Also diese Verdopplungszeit war am Anfang sehr wichtig, weil man dann relativ schnell sehen konnte, wenn ich jetzt 1000 Fälle habe und die Verdopplungszeit ist 5 Tage, dann sind es in 50 Tagen 1 Million Menschen. Mhm. Und das ist natürlich mal dann eine Aussage. Das kann man mit der Verdopplungszeit sehr gut beschreiben. Und dieses R0, das ist halt ein Wert, den man dann heranzieht, wenn es gerade so kritisch wird. Also wenn man gucken will, schaffen wir das in einen Bereich zu kommen, wo das dann von alleine verschwindet.
Gibt es denn zwangsläufig immer eine zweite Welle, vor der ja ganz viele Angst haben?
Es ist zwangsläufig so, wenn wir wieder uns so verhalten wie vorher, wird eine zweite Welle kommen. Das ist einfache Mathematik.
Und wann kommt die dann?
Das kommt immer so verzögert.
Wir sind nah sozusagen am Hellsehen.
Also wenn wir jetzt ab heute uns genauso verhielten wie unter normalen Umständen, dann müssten wir einfach nur 2 Wochen warten und dann würde es wieder losgehen.
Sie entwickeln Apps unter anderem. Also eine, diese App, die vom Robert-Koch-Institut kommt, die Datenspende genannt ist. Das heißt, ich habe eine Smartwatch mit meinen Vitaldaten und ich gebe Ihnen die als Datenspende, damit Sie ein bisschen besser das Bild haben, was in Deutschland passiert. Ich glaube, 500.000 Menschen machen jetzt schon mit. Was genau lesen Sie denn dann aus diesen Daten?
Also was taugt das? Eine wichtige Aufgabe, die wir haben am Robert-Koch-Institut, ist die Entwicklung von prognostischen Modellen. Das heißt, nicht nur einfach den Ist-Zustand uns anzuschauen, sondern versuchen vorherzusagen, wo geht das hin?
Ja.
Und das kann man ganz gut so auf Länderbasis machen. Da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die können das. Aber wir wollen das regional aufgelöst machen. Wir wissen ja, dass die Karte in Deutschland, dass es nicht überall gleich viele Infizierte gibt.
Ja.
Und wenn man auf dieser regionalen Auflösung von Landkreisen Vorhersagen machen will, muss man sehr schnell sehr gute Zahlen haben für den Infektionszustand der einzelnen Gebiete.
Das heißt also, wenn jetzt im Landkreis, weiß ich nicht, Rosenheim, um ein Beispiel zu nehmen, wo viele Infizierte waren,
wenn da ein neuer Hotspot entsteht zum Beispiel.
Woran merken Sie das dann?
Die Idee bei dieser Corona-Datenspende-App ist, dass wir über die Pulsdaten, zum Beispiel den Ruhepuls, kann man indirekt Fieber messen. Das war eine Studie aus dem Januar im Lancet erschienen. Und da ist die Idee, dass wenn wir sozusagen ein gutes Sample haben, also eine Stichprobe von Deutschland von 500.000 Leuten, wenn man dann relativ schnell, sehr schnell sehen kann, ob irgendwo das Fieber hochgeht. Das ist keine Covid-19-Symptom. Also man kann nicht die Infektionszustand.
Aber Sie hätten einen Anfangsverdacht oder so etwas.
Genau, so eine Art Fieberkarte für Deutschland. Also man muss sich eine Deutschlandkarte vorstellen mit den Landkreisen und diese App kann, wenn das alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann das Fieber messen in den Landkreisen quasi.
Es gibt noch Kritik an der Art, wie die App funktioniert. Es gibt auch noch Kritik an den anderen, den Tracing-Apps. Glauben Sie denn, wir kommen ohne diese digitalen Hilfsmittel so wenig wie ohne die Masken aus, wenn wir ein Leben mit dem Virus finden müssen?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, diese Apps, die können sehr gut helfen. Schneller Informationen über den Ist-Zustand zu bekommen, dadurch bessere Prognosen zu machen. Ich glaube, manchmal sind einfach auch sozusagen Common-Sense-Methoden wie Gesichtsmasken super effektiv. Ich denke aber, diese digitalen Methoden, also gerade was Datenspenden angeht, sozusagen die Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlern und den Bürgern, dass das super helfen kann.
Dann warten wir, bis es entwickelt ist, bis es funktioniert, bis es sicher ist. Das ist ein wichtiger Aspekt und danken Ihnen dafür, dass Sie uns heute gezeigt haben, wie wir uns schon wieder bewegen. Möglicherweise sollten wir wieder ein bisschen Eigenverantwortung vorsichtiger werden. Herzlichen Dank, Dirk Brockmann, dass Sie hierher gekommen sind, so lange ausgeharrt haben. Vielen Dank an meine großartigen Kommentatoren Anna Planken, Wolfram Weimer und Robin Alexander. Der Koalitionsausschuss hat uns heute das Sendeschema durcheinandergebracht. Morgen wissen wir dann mehr oder heute Morgen dann. Hier jedenfalls warten die Kollegen vom Nachtmagazin mit Susanne Stichlein. Schönen Abend, noch eine gute Nacht. Ach.